Bahnfahren im Dreiländereck. Früher geprägt durch Grenzkontrollen und privilegierten Durchgangsverkehr, heute merkt man die Grenze eigentlich bloß noch an den Stationsnamen, die auf einmal fremd wirken. Eine grenzüberschreitende Bahnstrecke im Dreiländereck geht nun nach 8 Jahren im Dornröschenschlaf wieder in Betrieb. Gerhard Kurz' Firma, die Deutsche Regionaleisenbahn, DRE, ist hier die Streckeneigentümerin auf deutscher Seite. Ich habe ihn jetzt am Telefon. Hallo Herr Kurt, bitte stellen Sie sich und Ihr Unternehmen erst einmal vor.
Ja, die Deutsche Regionaleisenbahn ist 1993 als Antwort auf die Bahnreform gegründet worden, wonach die große Bahn privatisiert werden sollte. Und wir wussten damals schon, dass die Strecken reduziert werden sollten, dass vieles stillgelegt werden und abgebaut werden sollte. Und dagegen haben wir diese Gesellschaft gegründet und haben also 38 Strecken bundesweit gerettet. Davon sind 32 noch in unserem Besitz und die wären also sonst weg. Und einige liegen leider immer noch da und sind nicht reaktiviert worden, aber viele sind inzwischen reaktiviert worden.
Und nun schauen wir noch einmal nach Seifenersdorf auf die sogenannte Mandaubahn. Da bewegt sich in letzter Zeit einiges. Was genau tut sich denn da momentan?
Ja, die Strecke geht jetzt nach 8 Jahren wieder in Betrieb. Es sind 2015 Ereignisse eingetreten, die mit dem im europäischen Zusammenhang standen. Eine sogenannte Sicherheitsgenehmigung hat nicht mehr ausgereicht, die wir besessen hatten, hat nicht mehr ausgereicht, weil es sich um eine internationale, um eine Europastrecke handelte und in der Folgezeit, auch nachdem wir dagegen vorgegangen sind, ist dann diese Rechtsvorschrift wieder durch den Gesetzgeber 2020 zurückgenommen worden und wir konnten dann im Prinzip wieder die Vorbereitungen treffen, die Strecke in Betrieb zu nehmen. Das Ganze hätte schneller gehen können, wenn alle in der Region ihrem Versprechen nachgekommen wären, mitzuwirken, aber wir waren dann doch alleine und haben es also jetzt geschafft, die drei Partner, die Länderbahn, die Tschechen und unser Haus, da in Not zu kriegen.
Genau. Wie stellt sich denn da so eine Lage dar? Was muss man denn machen, damit wieder Züge auf einer Eisenbahnstrecke fahren können? Was genau muss da überhaupt erstmal gemacht werden?
Ja, es ist so, dass also gewisse Vorschriften einzuhalten sind, die eben Geld kosten. Wir haben zum Beispiel an der Nordstraße einen technisch gesicherten Bahnübergang bauen müssen. Und das sind alles so Dinge, die kann man nicht so aus der Westentasche bezahlen. Es kostet Geld und muss auch die Nachhaltigkeit nachgewiesen sein und das Ganze hat ihm doch gewisse Zeit gedauert, aber der Aufgabenträger hat sich dann entschieden, die Strecke doch wieder zu bestellen, die Züge auf der Strecke zu bestellen und dann haben wir es halt möglich gemacht.
Wenn wir gerade von der Nordstraße reden, das ist ja jetzt eigentlich mehr oder weniger nur eine so eine Art Baustellenampel, die da steht. Ich hatte letztes Jahr bereits ein Gespräch mit der Seifenersdorfer Bürgermeisterin Frau Karin Berndt geführt. Und damals hatte sie mir erzählt, dass diese Baustellenampel nur eine Genehmigung bis 2025 hat.
Ja, das ist ja auch schon verändert worden. Also es ist verlängert worden. Ich weiß gar nicht, ob es sogar schon gebaut wurde. Da bin ich jetzt gar nicht am Laufen. Jedenfalls ist es mit eine Voraussetzung gewesen, die technische Sicherung, dass der Betrieb aufgenommen werden kann. Also die technische Sicherung müsste eigentlich jetzt funktionieren.
Also eine Baustellenampel steht...
Ist auch eine technische Sicherung, ne?
Ja.
Aber es ist... Also da würde ich jetzt wirklich passen, weil da müsste ich jetzt erstmal unsere Betriebsleitung anfragen, was ist jetzt der Sachstand. Eigentlich ist eine vorläufige Genehmigung durchaus üblich, wenn man dann eine Investitionsmaßnahme einleitet. Aber ich kenne jetzt den Sachstand nicht. Ich weiß nur, dass diese technische Sicherung an der Nordstraße mit einer Voraussetzung war, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Es ist erstmal eine saubere Sache, wenn ich das so bezeichnen darf. Wie stellt sich denn
Ja.
die Lage im weiteren Verlauf der Mandaubahn dar? In Richtung Bundesgrenze ist ja jetzt erstmal die Sache klar. Wenn wir
Ja.
jetzt mal weiterschauen, hinter Seifenersdorf in Richtung Eibau, wie
Ja.
schaut's denn da aus? Ist da auch eine Wiederinbetriebnahme bzw. zumindest erstmal eine Reparatur der Strecke geplant?
Also ohne dass also dort eine Nachfrage existiert, werden wir dort nichts investieren. Also wenn der Zweckverband dort Züge bestellt und wenn es nur Ausflugszüge am Wochenende sind oder so, dann kann man das rechnen. Aber wenn da gar nichts bestellt wird, also wenn weder Güterverkehr noch Personenverkehr drauf ist, warum sollten wir die Strecke vorhalten? Also das können wir uns gar nicht leisten.
Das mag sein, aber die Länderbahn hat bei mehreren Anlässen bereits erzählt, dass sie durchaus Interesse hätte, diese
Ja
Strecke
klar,
wieder zu befahren.
dann sollen sie es in Sack und Tüten bringen. Natürlich haben die Interesse, es ist ein Verkehrsunternehmen, aber die müssen dann auch jemanden haben, der die Züge bezahlt. Und das Bezahlen der Züge ist dann wiederum für den Trassenpreis wichtig, damit wir die Trasse vorhalten können. Das ist ein Kreislauf. Wir halten ja nicht Strecken vor und warten, dass irgendwann mal einer kommt. Das können wir uns gar nicht leisten, das kann sich nicht einmal die große Bahn leisten. Sondern wir brauchen dann schon verbindliche Zusagen. Ja, wir haben den und den Fahrplan. Und danach würden wir dann auch die Maßnahmen berichten.
Sieht die Deutsche Regionaleisenbahn weiteres Potenzial in der Mandaubahn? Wie soll diese Strecke künftig weiterentwickelt werden?
Wir sehen bei jeder Durchbindung Strecken sind. Also Stichstrecken sind eigentlich immer irgendwelche Dinge, die irgendwann auslaufen. Es sei denn, der Endpunkt ist hochheilig irgendwie, aber natürlich macht es Sinn, eine Durchbindungsstrecke zu haben, aber das muss der ZVNL klären, also der ZVNL, der Zorn klären, ob er dort Züge fahren lassen will oder nicht. Also ich glaube, wir können die Strecke nur betriebsfähig vorhalten, wenn auch ein Zugverkehr drauf ist.
Sie sagten gerade eben, dass Stichstrecken mehr oder weniger Auslaufmodell sind.
Nee,
Dabei
Auslaufmodell meinte ich jetzt nicht, sondern natürlich gibt es auch Stichstrecken, die am Endpunkt interessante Stellen haben, wo die Leute hinfahren. Ne?
Weinberg?
Also in Bayern, Baden-Württemberg und so ist es ja meistens so, dass dann Stichstrecken irgendwo ins Gebirge gehen.
Weidenberg?
Bitte?
Weidenberg?
Weidenberg zum Beispiel, Fichtelgebirgsbahn, die haben wir ja auch gerettet durch Bestellungen. Die war ja nun auch. Leider der Abschnitt bis Warmensteinach konnte nicht gehalten werden. Das ist so ähnlich wie Eibau. Ne? Auf dem Abschnitt wollte keiner Züge bestellen. Aber ansonsten ist es ein Erfolgsrezept. Das ist heute ein Stundentakt drauf, wenn man sich vorstellt, die Strecke war kurz vorm Abriss bei der Deutschen Bahn.
Und das war jetzt in Seifenersdorf genauso. Wann haben Sie die
War
übernommen?
genauso.
2010?
Also die Deutsche Regionaleisenbahn ist ja eine Gründung des Deutschen Bahnkundenverbandes, ne, hat eine gemeinnützige Aufgabe. Und überall, wo unsere Mitgliedsverbände in der Oberlausitz, gab es ja auch einen sehr starken Regionalverband, den Deutschen Bahnkundenverband, der ist ja der Vorsitzende leider verstorben. Die haben den Druck damals dort auch gemacht, dass sie also in der Oberlausitz Strecken halten. Wir haben ja Lübau-Ebersbach und so weiter genauso gehalten. Aber es muss halt aufgehen, weil wir haben die Genehmigung, die man sich bei der Eisenbahnbehörde holen muss, verlangt ja auch, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nachgewiesen wird. Das geht eben nur, wenn was reinkommt.
Eine Frage, die ich jetzt auch schon öfters gehört habe, vor allem auch auf Reaktion zu der ersten Reportage mit der Frau Berndt, die wir letztes Jahr gemacht haben, ist eine Frage, die ich selber nicht beantworten konnte, aber Sie vielleicht, was das damals war, als Sie diese Strecke übernommen haben und Ihre erste Reaktion war, die Schranke erstmal überhaupt zurückzubauen.
Also wir haben aus Kostengründen, und das war auch sinnvoll, weil für die Bestellung damals, wir haben aus Kostengründen, haben wir einen Haltepunkt auf der anderen Straßenseite gelegt, weil der Zwon sowieso nicht nach Eibau fahren wollte. Da haben wir gesagt, dann sparen wir uns doch ein Schweinegeld, wenn wir nicht über den Bahnübergang drüber fahren. Da war die Stadt dagegen. Die Stadt wollte gerne, dass wir rüberfahren in den Bahnhof, was ja jetzt auch passiert, um wieder an das Bahnhofsgebäude ranzufahren. Also wenn man sich das heute anschaut, weiß ich nicht, warum man da ranfahren muss, aber gut. Die Stadt hatte auch eine entsprechende Unterstützung zugesagt, auf die warten wir heute noch. Also insofern würde ich jetzt nicht so sehr ernst nehmen, was die Dame hier verbreitet hat. Sie war mit uns im Wort gestanden und sie hat uns da ziemlich stehen lassen. Und ich hätte das Ding viel schneller in Betrieb bekommen, wenn wir die alte Lage erstmal gelassen hätten. Und wenn es nach Eibar weitergeht, hätten wir einen vernünftigen Bahnübergang gebaut, den Bahnsteig drüben vernünftig gebaut und dann wäre es weitergegangen. Aber wie gesagt, wer zahlt, der bestimmt. Und es war halt jetzt so, dass man wieder über den Bahnübergang fahren soll.
Herr Kurt, wenn man sich das Ganze jetzt nochmal anschaut, wie es heute aussieht, wir nehmen das Ganze jetzt hier auf am 31. Mai 2023 um 15 Uhr. In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai ist etwas passiert im Bahnhof in Seifenersdorf. Man kann über die Ursachen derzeit nur spekulieren, aber Fakt ist, dass der mittlere Teil des Bahnhofs, zumindest des Bahnhofsgebäudes, abgebrannt ist. Nun ist ja
Also
der
mit
Te
dem Bahnhofsgebäude haben wir ja nichts zu tun, das gehört uns ja nicht.
Das ist schon richtig, aber hat das trotzdem irgendwelche Auswirkungen auf den davorliegenden Bahnsteig?
Also ich habe heute die Meldung bekommen, also dass es eisenbahnrechtlich keine Ablehnungsgründe gibt, dahin zu fahren. Also es ist alles so, wie es sein muss, dass man ranfahren kann. Und dass der Bahnsteig, oder dass wir da an diese Stelle fahren, ist ein Wunsch der Stadt gewesen. Ich habe davor gewarnt, ich habe gesagt, solange dieses Bahnhofsviertel nicht vernünftig saniert ist und belebt wird, ja, werden da immer wieder Dinge passieren, die den Bahnhof nicht schöner machen. Aber gut, haben wir gesagt, also, wenn Sie jetzt darauf abzielen, dass man uns da treffen wollte, das kann natürlich auch sein, dass man öfter das. Streckenreaktivierungen bekämpft werden, nicht? Aber wüsste jetzt nicht, wüsste zumindest niemand, der jetzt sowas angezeigt hätte.
Also lässt sich sagen, dass die Wiederaufnahme des Verkehrs am 11. Juni in keinster Weise gefährdet ist.
Also es gibt heute die Abnahme gehabt, es gibt keinen Grund jetzt, wir sind auch nicht betroffen von diesem Brand des Bahnhofs, weil wir ja vorne diesen Unterstand haben, ne, und weiter fahren wir ja nicht. Das Gebäude gehört ihm im Privaten, der hat noch mehrere Bahnhöfe, die sehen ähnlich aus. Und ja, da können wir nichts machen. Die DB hat es ihm an jemanden verkauft. Die Stadt wollte schon lange das Gebäude irgendwie retten oder zurückkaufen, passiert ja nichts.
Noch ein Thema, was uns tatsächlich jetzt noch recht spontan aufgekommen ist, ist das Thema Reisezeiten. Die Sache ist ja jetzt mehr oder weniger die, dass auf der gesamten Mandaubahnstrecke von Zittau bis Warnsdorf Brauerei 80 km/h zugelassen sind, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen. Und erst die letzten paar Kilometer geht es dann runter auf 50, teilweise 10 km/h. Das wirkt sich negativ auf die Reisezeiten aus. Angenommen, die Strecke würde florieren oder reicht dann 2-Stunden-Takt, um da irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, um die Reisezeiten zu verkürzen?
Also ich weiß jetzt nicht, wo 10 km/h gefahren ist, vielleicht über den Bahnübergang, ich weiß es nicht.
Genau, genau.
50 km/h ist bei so einer Strecke, die technisch kaum gesichert ist, üblich. Und auf der tschechischen Seite ist die technische Ausstattung schon weiter vorangeschritten. Also kann man schneller durchfahren. Aber das Ganze hängt wirklich jetzt auch damit zusammen, was der Aufgabenträger verlangt. Wenn er sagt, mir reicht es so, dann ist es ja eine Frage der Investitionskosten. Dann wird man in weniger investieren müssen, als wenn man jetzt mit 120 drüber fährt. Da braucht man nämlich vernünftige Betonschwellen, die keine Risse haben und so weiter. Also es ist immer dem der eigentlichen Situation anzupassen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Zwang gesagt hätte, wir müssen durchgängig 80 fahren, ne, dann wäre die Finanzierung der Sache eben teurer geworden. Und nachdem ja öffentliche Gelder auch mit herangezogen werden, ist man da meistens nicht alleine Herr der Lage, sondern da reden eben mehrere mit.
Und zwar hatten Sie vorgehabt, vor ein paar Jahren die Strecke Elbau, Seifenersdorf, Bundesgrenze im Bahnhof Seifenersdorf in zwei Teile zu spalten.
Ja, das war eine Antwort auf diese besondere Sicherheitsgenehmigungsregelung, damit wir also im deutschen Teil praktisch einen Inselbetrieb gehabt hätten, also nicht den Inselbetrieb, sondern von den Vorschriften her. Wir wollten den Betrieb aufteilen, damit wir weiterhin durchgängig fahren können. Die Tschechen hätten den internationalen Bereich abgedeckt und hätten dann praktisch an der Grenze die Zugfahrten dann auf den Lokalbetrieb, also auf den normalen Eisenbahnbetrieb gemacht. Aber das ist sehr kompliziert gewesen. Das war auch nicht genehmigungsfähig, weil einfach auch die Bahnaufsicht in Dresden gesagt hat, also was hatten wir noch nie. Also jedenfalls, das war der Grund, warum das aufgeteilt werden sollte. Ist aber nicht zustande gekommen und deshalb haben wir ja warten müssen, bis es wieder geklappt hat. Also ich weiß jetzt nicht, wo 10 km/h gefahren wird, vielleicht über den Bahnübergang, ich weiß es nicht.
Genau.
50 km/h ist bei so einer Strecke, die technisch kaum gesichert ist, üblich. Und auf der tschechischen Seite ist die technische Ausstattung schon weiter vorangeschritten. Also kann man schneller durchfahren. Aber das Ganze hängt wirklich jetzt auch damit zusammen, was der Aufgabenträger verlangt. Wenn er sagt, mir reicht es so, dann das ist ja eine Frage der Investitionskosten. Dann wird man in weniger investieren müssen, als wenn man jetzt mit 120 drüber fährt. Da braucht man nämlich vernünftige Betonschwellen, die keine Risse haben und so weiter. Also es ist immer der eigentlichen Situation anzupassen. Also wenn jetzt zum Beispiel der Zwang gesagt hätte, wir müssen durchgängig 80 fahren, ne, dann wäre die Finanzierung der Sache eben teurer geworden. Und nachdem ja öffentliche Gelder auch mit herangezogen werden, ist man da meistens nicht alleine Herr der Lage, sondern da reden eben mehrere mit.
Herr Kurt, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal recht herzlich für das Gespräch.